Wütend hämmert Rawl auf seine Tastatur. Im Minutentakt veröffentlicht er Facebook-Posts. Komme gerade aus dem Knast in ein komplett kaputtes Leben. Habe mein Geschäft verloren, meine Kinder ans Jugendamt, werde mein Haus verlieren und meine Liebste, mit der ich 6 Jahre zusammen war. Rawl ist sich sicher, er hat nichts mehr zu verlieren. Und er hat eine Mission. Rache. Samantha und Rawl. Es ist einer von vielen Abenden in den Kneipenvierteln von Newcastle, eine britische Arbeiterstadt, die für ihr pulsierendes Nachtleben bekannt ist. An diesem Abend, im Jahr 2004, sind die Straßen voller Menschen und der Alkohol fließt, als sich zufällig 2 Menschen über den Weg laufen. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein, aber trotzdem verlieben sie sich an diesem Abend Hals über Kopf ineinander. Auf der einen Seite ist Samantha Stobart. Sie ist erst 16, geht noch zur Schule und träumt von einer Ausbildung als Friseurin. Auf der anderen Seite Rawl Moat. Er arbeitet an diesem Abend in einer Bar als Türsteher. Er ist bereits 31 und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Ein Leben voller Gewalt, Aggressivität und toxischer Männlichkeit. Rawl Moat und sein Halbbruder sind in einem instabilen Elternhaus aufgewachsen. Sie kennen ihre Väter nicht und sie wachsen die meiste Zeit ihrer Kindheit bei ihren Großeltern auf, da ihre Mutter an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leidet und oft wochenlang in der Psychiatrie ist. Seine Unsicherheiten versucht Rawl als Erwachsener mit Muskeln und Macho-Gehabe zu überspielen. Er ist Bodybuilder und Türsteher und für seine gewalttätigen Ausraster im Newcastler Nachtleben bekannt. Doch nicht nur wildfremde Menschen, von denen sich Rawl provoziert fühlt, lernen seine Kraft kennen. Es sind vor allem Frauen, gegen die sich seine Aggressivität richtet. Als er mit Samantha zusammenkommt, hat er bereits 2 Kinder mit 2 verschiedenen Frauen, die alle Gewalt in der Beziehung erlebt haben. Auch Samantha lernt schnell die andere Seite von ihrem neuen Freund kennen, der sich in der Öffentlichkeit als starker Beschützer inszeniert. Er schlägt und tritt Samantha, er zerrt sie an den Haaren die Treppe herunter und würgt sie. Es sind gewalttätige Ausraster, die auch seine Ex-Freundinnen bereits durchleben mussten. In Haft. Samanthas Mutter ist machtlos gegen die Manipulation ihres Freundes. Und obwohl Samantha regelmäßig vor den Schlägen von Rawl flüchtet und bei ihrer Großmutter, die nur wenige Häuser weiter wohnt, Unterschlupf findet, schafft es Rawl jedes Mal wieder, sie zu überzeugen, dass er sich ändern würde. Und jedes Mal ist es eine Lüge. Samantha und Rawl führen mittlerweile eine On-Off-Beziehung. Die beiden sind öfter getrennt als zusammen, als Samantha schwanger und Rawl zum 3. Mal Vater wird. Aber auch das ändert nichts an seinem Verhalten. Und das, obwohl er von sich selbst behauptet, immer nur gewollt zu haben, seinen Kindern ein guter Vater zu sein. Zwischen 2000 und 2010 wird Rawl Moat 12 Mal festgenommen, darunter wegen einer Schießerei mit Todesopfer, Körperverletzung oder Waffenbesitzes. Doch fast jedes Mal schafft er es, sich aus den Vorwürfen herauszuwinden oder die Verfahren werden aus Mangel an Beweisen eingestellt. Aufgrund seiner vielen Festnahmen und anschließenden Entlassungen geht sogar im Newcastler Nachtleben das Gerücht um, dass Rawl Moat ein verdeckter Informant der Polizei sei. Ein Gerücht, das Rawl noch wütender macht. Er macht einzig und allein die Polizei für seine Taten verantwortlich. Alles sei eine riesige Verschwörung der Polizei gegen ihn. Er selbst sei schließlich immer unschuldig. Eine jahrelange Hetzjagd gegen Mr. Moat, wie er es später in einem seiner Briefe selbst nennen wird. Mit dieser Einstellung sitzt Rawl Moat auch Anfang 2010 im Gerichtssaal, als er wegen Körperverletzung angeklagt ist. Doch dieses Mal sind die Vorwürfe erdrückend. Er hat seine damals 9-jährige Tochter Chantal körperlich missbraucht. Nach 4 Jahren Qualen hat sie nun endlich den Mut gefasst, ihrer Lehrerin von den Misshandlungen ihres Vaters zu berichten. Nur 2 Jahre vor dem Gerichtsprozess hat sich Roy an den National Health Service, das britische Gesundheitssystem, gewandt und um psychiatrische Hilfe gesucht. In seiner Anfrage beschreibt er, dass er sich ängstlich, isoliert, hilflos und wütend fühlt, dass er seine Aggressionen nicht unter Kontrolle hat und dass das Schlimmste für ihn sei, seiner Freundin und seinen Kindern kein besseres Leben bieten zu können. Alles Lügen, wie seine Kinder und Ex-Freundinnen Jahre später deutlich machen werden. Er hat sich nie um seine Kinder gekümmert und seine zweitjüngste Tochter, Caitlin, hat ihren Vater nicht einmal kennengelernt. Sie kennt nur die Misshandlung, die ihre Mutter durch ihren Vater durchleben musste und die Drohungen von Roy, ihre Mutter so lange zu verprügeln, bis sie das Baby verliert, als sie mit Caitlin schwanger war. Chantelle, Roys älteste Tochter, hat ähnliche Erfahrungen durchleben müssen. Erst als Erwachsene bricht sie das Schweigen und berichtet öffentlich von den Qualen und der Folter, die sie bei ihrem Vater durchleben musste. Mit 5 Jahren muss Chantelle zu ihrem Vater ziehen. Roy hat das Jugendamt belogen und angegeben, dass seine Ex-Freundin drogenabhängig sei. Ohne Überprüfung haben sie ihm geglaubt. Chantelle wächst von nun an in einem Umfeld auf, in dem Angst und Folter ihr tägliches Leben als Kind bestimmt haben. Sie muss bei ihrem Vater sämtliche Haushaltsaufgaben übernehmen, oft bis spät in die Nacht. Sie muss im Garten arbeiten bis zur völligen körperlichen Erschöpfung. Trinken bekommt sie in dieser Zeit nicht. Stattdessen muss sie das Wasser aus der Regenrinne trinken. Er verweigert ihr das Essen. Aus Verzweiflung isst Chantelle in der Schule die weggeschmissenen Pausenbrote aus den Mülltonnen. Wenn sie von ihrem Vater erwischt wird, wenn sie heimlich an den Kühlschrank geht, drohen ihr stundenlange Misshandlung und Folter. Sie wird unter anderem an einen Stuhl gefesselt, muss Eis baden oder wird von ihm gezwungen, im strömenden Regen nur mit einem Nachthemd bekleidet an einer Bushaltestelle zu stehen. Chantelle muss als Kind mit ansehen, wie ihr Vater ihren Hund mit einem Baseballschläger tötet. Auch sie lebt in der ständigen Angst, getötet zu werden. Roy Mode droht seiner Tochter regelmäßig, sie zu töten, und im Haus lagert er zahlreiche Pistolen, eine Armbrust und ein Samurai-Schwert. Oft hat Chantelle mit dem Gedanken gespielt, ihren Vater mit seinen Waffen anzugreifen. Doch sie hat sich nie getraut. Er hat das gesamte Haus mit Kameras ausgestattet, um jeden Schritt und jedes angebliche Fehlverhalten seiner Tochter zu überwachen. Viele Jahre nach diesem Missbrauch sagt sie in einem Interview über ihren Vater: »Mein Vater war schon immer ein Monster. So habe ich ihn kennengelernt. Als ich klein war, gab es kein Monster unter meinem Bett. Er schlief neben mir.« Erst nach 4 Jahren schafft es Chantelle, ihr Schweigen zu brechen und berichtet gegenüber einer Lehrerin von den Misshandlungen ihres Vaters, die sofort das Jugendamt einschaltet. Als Roy Mode wegen der Körperverletzung an seiner Tochter vor Gericht sitzt, gibt er sich siegessicher. Er ist den Strafverfolgungsbehörden immer entkommen. Auch dieses Mal wird ihm niemand nachweisen können, dass er schuldig ist. Doch dieses Mal kommt es anders. Er wird schuldig gesprochen. Roy Mode wird zu 18 Wochen Haft verurteilt. Seine Freundin Samantha, die mittlerweile 22 Jahre alt ist und mit der er seit 7 Jahren eine On-Off-Beziehung führt, war während der Misshandlung von Roy an seiner ältesten Tochter nie anwesend. Sie erfährt erst nach dem Prozess, was ihr Freund seiner eigenen Tochter angetan hat, und für sie steht nun ihre Entscheidung fest. Sie wird sich endgültig trennen. Samantha kommt ihn in seiner Haftzeit nur einmal besuchen, um mit ihm Schluss zu machen und um ihm zu verbieten, die gemeinsame vierjährige Tochter nach seiner Entlassung zu sehen. Roy ist außer sich. Er tobt und die Justizvollzugsbeamten müssen einschreiten. Es ist eine Entscheidung von Samantha, die der 37-Jährige nicht akzeptieren will. Immer wieder versucht er Samantha telefonisch zu erreichen, bis sie ihm 2 Tage vor seiner Entlassung deutlich macht, dass sie nie wieder etwas von ihm hören will. Sie hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Freund erwirkt. Er darf sich nicht mehr ihrem Zuhause nähern und außerdem habe sie bereits einen neuen Freund. Ein Karatelehrer und Polizist, der sie vor ihm beschützen wird. Samantha hat tatsächlich einen neuen Freund, der 29-jährige Chris Brown. Er ist auch wirklich Karatelehrer. Doch er ist kein Polizist. Eine Notlüge von Samantha in der Hoffnung, dass sie somit ihren gewaltbereiten Ex-Freund abschreckt. Aber seit seiner Zeit in Haft ist sein Hass gegen die Polizei nur noch mehr gewachsen. Ein Hass, der ihn bis zum Äußersten treibt. In Freiheit. Am 1. Juli 2010 wird Roy Mote ohne weitere Auflagen aus der Haft entlassen. Allerdings warnt das Gefängnis die Polizei in Newcastle. Der ehemalige Häftling stellt eine akute Gefahr für seine Ex-Freundin Samantha Stobart dar. Bereits in Haft hat der Justizvollzugsbeamten und anderen Insassen von seinem Plan erzählt, den er durchführen wird, sobald er entlassen ist. Er will sich eine Pistole besorgen und Samantha und ihren neuen Freund erschießen. Danach will er sich an Samanthas Mutter rächen, die ihre Tochter immer wieder eingeredet hat, mit Roy Schluss zu machen. Im Anschluss will er zu dem Sozialarbeiter fahren, der dafür verantwortlich ist, dass er in Haft war und seine Kinder nicht mehr sehen darf, und ihn erschießen. Danach soll der Psychiater fällig sein, der ihm ein vernichtendes Gutachten ausgestellt hat. Und am Ende will er alle Polizeikräfte erschießen, die seiner Flucht im Weg stehen. Roy wird an diesem Tag von seinem Freund Carl Ness abgeholt, der sich während seiner Haftzeit um sein Haus gekümmert hat. Und er hat bereits Vorbereitungen getroffen für Roys Mission, wenn er aus der Haft entlassen ist. Er hat ihm eine abgesägte Schrotflinte besorgt. Roy hat noch im Gefängnis Carl über das Telefon den Auftrag erteilt. Und das, obwohl sämtliche Gespräche abgehört und aufgezeichnet werden. Die Anweisung »Besorg mir ein Auto mit 6 Rädern«, die Roy seinem Freund telefonisch gegeben hat, scheint niemandem seltsam vorgekommen zu sein. Außerdem hat Carl die unwissende Samantha beschattet. Er hat ihre Mülltonnen nach Informationen durchwühlt, er führt Protokoll, wann sie das Haus verlässt, und er hält Ausschau nach dem neuen Mann an ihrer Seite. Zu Hause angekommen, setzt sich Roy an seinen PC und öffnet Facebook. Innerhalb von wenigen Minuten postet er öffentlich beunruhigende Nachrichten. Komme gerade aus dem Knast in ein komplett kaputtes Leben. Habe mein Geschäft verloren, meine Kinder ans Jugendamt, werde mein Haus verlieren und meine Liebste, mit der ich 6 Jahre zusammen war, hat mir ausgerechnet ein Bulle weggeschnappt. Als ob die mein Leben nicht genug zerstört hätten. Sie ist nicht der Schatz, für den ich sie gehalten habe. Kann die Kinder nicht zurückbekommen, weil mich auch die Polizei verarscht hat. Mann, das ist echt ein harter Schlag. Diese ganze sein Leben nochmal komplett von vorn aufbauen müssen Geschichte. Ich bin schließlich nicht mehr 21. Ja, am Ende ist da nur noch Chaos. Danach verlässt er das Haus und geht zum Friseur. Dort lässt er sich einen Irokesenschnitt machen. Für seinen Rachefeldzug will er gefährlich aussehen. Bei seinem Friseurbesuch erzählt er: Ich bin gerade aus dem Knast entlassen und aller Wahrscheinlichkeit nach morgen schon wieder drin. Es gibt da ein paar Leute, denen ich dringend in den Arsch treten muss. Nach dem Friseur geht Roy in einen Angelladen einkaufen. Er holt Angelgewichte, mit ihnen will er die Schlagkraft der Schrotpatronen optimieren. Danach trifft er sich mit Carl und einem weiteren Freund, Kuram. In ihrem Beisein wählt er die Nummer von Samantha. Sie geht sogar ans Telefon, allerdings nur, um ihm eines zu sagen. Während seiner Haftzeit hat seine Hündin geworfen. Sie hat sich um die Welpen gekümmert. Ein Freund von Roy soll sie nun abholen, damit sie endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Ein Schlussstrich, den Roy Mote nicht akzeptiert. Wut. Statt zu akzeptieren, dass Samantha mit ihm Schluss gemacht hat, googelt er ihren neuen Freund, er sucht Karateschulen und fährt mit der Schrotflinte im Gepäck die Adressen ab, um Samanthas neuen Freund zu finden. Um 22 Uhr bricht er seine erfolglose Suche schließlich ab. Am nächsten Tag terrorisiert Roy seine Ex-Freundin mit weiteren Anrufen und Nachrichten. Sie antwortet ihm einmal. Er soll endlich seinen Freund vorbeischicken, der die Welpen abholt. Obwohl das Gefängnis, aus dem Roy entlassen wurde, die Polizei informierte, dass seine Ex-Freundin in größter Gefahr ist, weiß Samantha davon nichts. Sie wird auch nicht unter Polizeischutz gestellt. Deshalb kann Carl Roy ungehindert gegen 23 Uhr zum Haus seiner Ex-Freundin fahren. Doch sie ist auch nicht daheim, sondern bei ihrer Nachbarin. 17 Mal ruft er sie an, bis er um 23.55 Uhr aus dem Auto steigt. Die Schrotflinte hat er bei sich und Carl wünscht ihm alles Gute. Roy Mode schleicht in den Garten. Er wartet unter einem offenen Fenster und belauscht die nichtsahnende Gruppe. Er hört, wie Samantha lacht und dass sie nicht alleine bei ihrer Nachbarin ist. Ihr neuer Freund ist bei ihr. Mehr als 2 Stunden lauert Roy in seinem Versteck. Er hört sie lachen und in ihm steigt die Wut und die absurde Überzeugung, dass es nur einen Grund für das Zusammenkommen geben kann. Sie amüsieren sich alle über ihn. Während er in seinem Versteck ausharrt, schreibt er sogar mit Carl. Dieser greift jedoch nicht ein und überzeugt seinen Freund nicht, dass er etwas Falsches tut. Carl sagt ihm nur, dass er ihn vermissen wird, sollte er wieder in Haft kommen. Um 2.40 Uhr verlassen Samantha und ihr Freund Chris Hand in Hand das Haus. Es ist der Moment, auf den Roy gewartet hat. Samantha und Chris können kaum begreifen, was gerade passiert. Chris stellt sich noch schützend vor seine Freundin, bevor der erste Schuss fällt, der Chris in den Oberkörper trifft. Während er schwer verwundet zusammensackt, rennt Samantha zurück ins Haus. Durch die Scheibe muss sie mit ansehen, wie Roy nachlädt. Er hält die Schrotflinte an Chris' Kopf und drückt ab, bevor er in ihre Richtung zielt und durch das Fenster schießt. Samantha hält sich schützend den Arm vor den Körper, während die Schrotkugeln diesen durchdringen. Währenddessen flüchtet Roy in die dunkle Nacht in dem Glauben, dass sein Plan bis hierhin funktioniert hat. Aber Samantha überlebt. Dank einer Notoperation kann auch ihr Arm gerettet werden. Doch für Chris kommt jede Hilfe zu spät. Einen Tag später gibt es erste Meldungen über den flüchtigen Roy Mode in den lokalen Medien. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass die Jagd nach dem Mörder noch ein gesamtes Land in Angst versetzen wird. Roy Mode ruft an diesem Tag sogar selbst bei der Polizei an, um ihnen mitzuteilen, warum er dieses grausame Verbrechen begangen hat.
Hallo, this is the gunman from Berkeley last night. My name is Roy Mode. What I'm calling about is to tell you exactly why I've done what I've done, right? Now, my girlfriend has been having an affair behind my back with one of your officers, this gentleman that I shot last night, the Claudian instructor, right? He's been on to me, right, for years. He's a hassled this. Harassed this, he just won't leave us alone. I went straight 16 years ago when I met her, and I've tried my best to have a normal life, and you just won't let up, right? You won't leave us alone for 5 minutes. I can't drive down the street without the blue flashing lights, you know? You have stitched this up for years, you've been caught stitching this up. So the fact of the matter is, right, if she's had an affair with one of your officers. Well, if you're a police officer, I wouldn't have shot him.
Okay.
As simple as that, right? But the thing is, you know, it's been going on for a while. I went to jail, right?
Okay.
I stitched up by you for hitting your kids, which I didn't do.
Auch nach Royals Freunden Carl und Kuram sucht die Polizei. Zunächst vermuten sie, dass er die beiden als Geisel hält. Erst ein Brief von Kuram an seine Schwester, den er während ihrer Flucht abschickt, verrät die Tarnung von ihm und Carl. In ihm schreibt Kuram: Verbrenn diesen Brief. Es ist mein Freund, der mich als Geisel hält. In Wirklichkeit bin ich sicher. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag geht ein Anruf bei der Polizei ein. Es ist Roy Mode, der mittlerweile seit einem ganzen Tag auf der Flucht ist. Er verspottet die Polizeikräfte, die es immer noch nicht geschafft haben, ihn zu schnappen. Und er droht ihnen, mit dem nächsten Punkt seines tödlichen Plans, den er seit seiner Entlassung verfolgt, weiterzumachen. Polizisten zu töten. Trotz dieser eindeutigen Warnung, wer das nächste Ziel von Roy Mode sein wird, versäumt es die Polizeibehörde, bei der der Anruf einging, die anderen Polizeikräfte, die gerade auf den Straßen unterwegs sind, zu warnen. 12 Minuten nach dem Anruf hält ein Auto in einem Kreisverkehr im Osten von Newcastle. Roy Mode steigt aus. Er hat sein nächstes Ziel entdeckt. Einen Polizeiwagen. In dieser Nacht ist David Rathband auf Streife. Trotz der Gefahrensituation wurde er allein eingeteilt. Es ist 0.45 Uhr, als er nur noch bemerken kann, dass plötzlich ein Mann neben seinem Autofenster steht. Er blickt ihm ins Gesicht. Er erkennt, dass es der gesuchte Roy Mode ist, bevor dieser das Feuer eröffnet. David Rathband wird am Oberkörper und am Kopf getroffen. Er überlebt schwer verletzt, doch er erblindet. Er kann seinen Beruf als Polizist nicht mehr ausüben. Doch David Rathband wird zu einem Nationalhelden. Immer wieder berichtet er in den Medien von seinem fast tödlichen Zusammentreffen mit Royal Moat. Er gründet eine Wohltätigkeitsorganisation, die Rettungskräfte, die im Einsatz verletzt wurden, unterstützt. Und er wird ausgewählt, im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2012 in London die olympische Fackel zu tragen. Nach außen hin wahrt David Rathband das Bild, stark zu sein. Doch im Innern sieht es anders aus. Er kommt nur schwer mit seiner neuen Lebenssituation zurecht und leidet unter seiner Erblindung. Am 29. Februar 2012, 18 Monate nach Royal Moats Angriff, begeht David Rathband Suizid. Zu Ehren ihres Vaters läuft seine Tochter im Juni desselben Jahres den Olympischen Fackellauf mit verbundenen Augen. Ein Land in Angst. Erst am Sonntag, den 3. Juli 2010, veranlasst die Polizei eine Pressekonferenz, in der sie die Öffentlichkeit über den gefährlichen Flüchtigen informiert. Mittlerweile ist eine Person tot und zwei schwer verletzt. Und das, obwohl von Anfang an über die Gefahr, die von Royal Moat ausgeht, informiert wurde. Es beginnt eine der größten und spektakulärsten Suchaktionen der britischen Kriminalgeschichte. Helikopter und Kampfflugzeuge der britischen Luftwaffe sind unterwegs. Mehr als 250 bewaffnete Einsatzkräfte durchsuchen die Wälder, Abwässersysteme und Felder. Außerdem holt sich die Polizei Hilfe von Survival-Experten, wo sich der Gesuchte und seine beiden Komplizen am ehesten verstecken könnten. Doch alles, was sie von Roy, Carl und Kuram finden, sind ihre drei Handys, Campingausrüstung und Einweggrills. Dafür geht am 3. Juli ein 49-seitiger Brief von Royal Moat bei der Polizei ein. Darin warnt er die Polizei, dass sie für das, was sie getan haben, bezahlen würden. Er schreibt: Die Öffentlichkeit braucht sich nicht vor mir zu fürchten, die Polizei jedoch schon, denn ich werde nicht aufhören, bis ich tot bin. Was die Polizei veröffentlicht, ist ein Haufen Lügen. Aus diesem Grund hatte ich früher schon Kameras an meinem Haus installiert, zu meinem eigenen Schutz gegen all diese Lügner, großen Lügner, Lüge, Lüge, Lüge. Von nun an wird für jede Lüge, die ich in den Zeitungen lese, ein unschuldiger Bürger sterben. Immer wieder gehen in den nächsten Tagen angebliche Sichtungen bei der Polizei ein. Immer wieder appellieren die Einsatzkräfte in der Presse an Royal Moat, sich zu stellen, um seine Kinder wiedersehen zu können. Und sie gehen sogar so weit, dass die schwer verletzte Samantha noch im Krankenhaus eine TV-Ansprache an ihren Peiniger richten soll, um ihn anzuflehen, sich zu stellen. Und darin zuzugeben, gelogen zu haben, was den Beruf ihres ermordeten Freundes anbelangt. Während in den britischen Nachrichten rund um die Uhr die Verfolgungsjagd nach Royal Moat übertragen wird, Schulen aus Angst vor dem flüchtigen Mörder schließen und ein gesamtes Land in Angst lebt, gibt es einige wenige, die unerwartete Sympathie für ihn empfinden. Vor seinem Haus in Newcastle werden Briefe und Karten abgelegt, in denen von Roy, dem guten Vater, geschwärmt wird. Und einige können Roys Wut gegen die Polizei und das System, das ihm angeblich seine Kinder weggenommen hat, verstehen. Für seine Töchter ist es auch heute noch schwer begreifbar, wie Menschen die Taten ihres Vaters gutheißen können. Chantal sagt in einem Interview: Wer ihn glorifiziert, glorifiziert einen Frauenschläger und Kinderschänder und verhöhnt die Opfer. Wer ihn glorifiziert, glorifiziert seine Verbrechen. Doch bis heute wird Royal Moat in Inselforen gefeiert. Und es gibt Facebook-Seiten, die ihn als Helden gegen die Behörden und das Polizeisystem ansehen. Ein System, das ihn als Vater angeblich benachteiligt hätte, während es seine Kinder und seine Ex-Freundinnen vor seiner Gewalt und seinem Missbrauch nicht einmal schützen konnte. Mittlerweile sind Royal Moat und seine beiden Helfer seit mehreren Tagen auf der Flucht. Hat sich der Verdacht erhärtet, dass sich die Gruppe in Rothbury, etwa 40 Kilometer von Newcastle entfernt, aufhält. Ein Imbissbudenbesitzer wurde dort von einem Mann überfallen, der Royal Moat zum Verwechseln ähnlich sah. Am 8. Juli 2010, dem fünften Tag auf der Flucht, hat die Polizei nach zahlreichen angeblichen Sichtungen und falschen Festnahmen den ersten Erfolg. Sie können Karnes und Kurama Wan fassen, die Roy und das Auto verlassen haben und zu Fuß flüchten wollten. Am 9. Juli häufen sich schließlich die Meldungen über Sichtung von Roy Moat am Ufer eines Flusses in Rothbury. Um 19 Uhr kann die Polizei zuschlagen. Nach 6 Tagen auf der Flucht haben sie endlich den gesuchten Mörder gefunden. Schwer bewaffnete Polizeikräfte nähern sich dem 37-Jährigen. Doch dieser zückt plötzlich seine abgesägte Schrotflinte, hält sie sich an den Kopf und schreit: "Er schießt mich!" Royal Moat ist auf der Wiese am Ufer umzingelt von Einsatzkräften und Helikoptern. Verhandlungsführer nähern sich langsam dem Flüchtigen und versuchen auf ihn einzureden, die Waffe herunterzunehmen und sich endlich zu stellen. Doch Roy denkt nicht daran. Er ruft ihnen zu, dass er nichts mehr zu verlieren hat, dass er nur ein guter Vater sein wollte und die Polizei ihm das alles genommen habe. Über Stunden streckt sich mittlerweile die Verhandlung. Roy wird zunehmend unaufmerksamer. Er liegt mittlerweile auf dem Bauch, die Schrotflinte unter sein Kinn geklemmt. Die Polizei bringt ihm Sandwiches und Getränke in der Hoffnung, einen unaufmerksamen Moment zu erwischen, um ihn zu überwältigen. Sie erzählen ihm davon, dass Samantha ihn angelogen hatte und Chris gar kein Polizist war. Royal Moat ist überrascht. Er hatte aus den Medien nur erfahren, dass Samantha überlebt hatte. Ihren Appell an ihn, in dem sie beichtete, gelogen zu haben, hat er nicht mitbekommen. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Die Polizei hat Scheinwerfer aufgestellt, während Royal Moat immer wieder von den Einsatzkräften verlangt, Samantha zu sprechen. Über Stunden versuchen sie, von seiner Forderung abzulenken, bis einer der Verhandlungsführer ihm eine Frage stellt. Wird er die Waffe fallen lassen, wenn sie Samantha herholen? Royal Moat antwortet darauf: "Nein, es endet heute Nacht, auf dieser Wiese." Es ist mittlerweile 1.15 Uhr in der Nacht, als Royal Moat abdrückt. Um 2.20 Uhr wird er im Krankenhaus für tot erklärt. Die Nachwirkungen. Mit seinem Suizid hat sich Royal Moat sämtlicher Verantwortung entzogen. Vor allem für Samantha, ihre Familie, die Hinterbliebenen von Chris sowie seine Ex-Freundinnen und Kinder ist das Ende der fast einwöchigen Jagd nach dem Mörder ernüchternd. Er wird nie die Strafe bekommen für das, was er ihnen angetan hat. Seine älteste Tochter Chantal ist erst 10, als ihre Mutter ihr am 10. Juli 2010 die Nachricht überbringt, dass ihr Vater tot ist. Sie weint nicht, sondern sagt nur: "Wir sind endlich in Sicherheit." Es werden Ermittlungen zu den Versäumnissen der Polizei eingeleitet, um die Frage zu klären, die die Hinterbliebenen der Opfer von Royal Moats Racheplan beschäftigt. Warum hat niemand die Warnungen des Gefängnisses ernst genommen? Warum wurde erst nach dem versuchten Mord an einem Polizisten die Gefahr von Royal Moat erkannt? Die Ermittlung ergibt, dass die Warnung der Gefängnisleitung in der Bürokratie untergegangen ist und die Beschwerde wird abgeschmettert mit der Begründung, dass keine Anhaltspunkte dafür gefunden wurden, dass mit den verfügbaren Informationen nachlässig umgegangen wurde und dass dies etwa Chris Browns Tod direkt verursacht oder dazu beigetragen hätte. Im März 2011 müssen sich Karnes und Kurama Wan vor Gericht verantworten. Sie werden wegen der Verschwörung zum versuchten Mord an David Redband und dem Überfall des Imbisses für schuldig gesprochen. Karnes wird zusätzlich wegen der Beihilfe zum Mord an Chris Brown verurteilt. Er hat Royal Moat zum Tatort gefahren. Er hat vor seinem Plan gewusst und bis kurz vor dem Mord mit ihm über SMS in Verbindung gestanden, ohne einzuschreiten. KNS wird zu 40 Jahren Haft verurteilt, Kurama Wan zu 20 Jahren. In der Urteilsverkündung sagt der vorsitzende Richter: "Die drei Männer haben gemeinsam einen Plan zur wahllosen Ermordung von Polizisten ausgearbeitet und gemäß diesem Plan versucht, einen Beamten zu töten, mit entsetzlichen Folgen." Es sind vor allem Royal Moats Kinder, die bis heute unter ihrem Vater leiden. Als Kind sieht Kate Lane ihrem Vater ähnlich. Andere Kinder mobben sie wegen ihres Aussehens. Sie wird zur Außenseiterin. Und mit gerade einmal 12 Jahren werden ihr eine posttraumatische Belastungsstörung und schwere Depression diagnostiziert. Raoul Maudes älteste Tochter Chantal gibt erst 2023, 13 Jahre nach den Taten ihres Vaters, ihr erstes Interview. Bis heute leidet sie nicht nur unter den Misshandlungen ihres Vaters, sie quält seit jeher die Frage nach der eigenen Schuld. Hätte sie all das verhindern können, hätte sie nie die Folter ihres Vaters zur Anzeige gebracht? Ich fühle mich verantwortlich für das, was Samantha, Chris und David widerfuhr. Wenn ich nicht gegen meinen Vater vorgegangen wäre, wären sie vielleicht nicht erschossen worden. Es tut mir so leid für den Schmerz, den mein Vater angerichtet hat.